Und essen kriegst du dann Durst, wirst nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Herzlich willkommen zur 255. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Katie.
Und mein Name ist Michael.
Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen und jede Woche verkosten wir einen Wein. Dabei weiß der eine nie, was die andere mitgebracht hat oder umgekehrt. Für einen oder eine von uns ist es immer eine Blindverkostung.
Korrekt.
Und du weißt sicher noch, was für einen Wein wir letzte Woche gehabt haben, weil es war für die gefühlt eine 0,3 Sekunden lange Blindverkostung und nicht länger.
Die war sehr kurz, ja. Aber es war halt geil und es ist halt ultra eigenständig. Also es funktioniert halt. Wir waren beim Weingut Bertram Baltes. Sternauer Hartberg 2023 haben wir im Glas gehabt.
Jawohl.
Das war Spätburgunder in einer ganz, ganz eigenen Stilistik. Wir sind halt an der A, wir haben halt da trotzdem ein bisschen andere Böden, wir haben ein bisschen anderes Klima.
Ja, und ein sehr spezielles.
Richtig.
Also die Julia von Bertram Walters hat ja gesagt, das ist quasi ein gallisches Dorf da oben an der A.
Weil es nur Rotwein gibt quasi.
Quasi nur Spätburgunder außerdem.
Voll. Richtig
und das
geil.
Aber ganz weit im Norden oben. Und das halt dann auch mit einer sehr, sehr spezifischen Stilistik, so wie das Julia und Benedikt machen.
Voll schöne Reduktion, voll schöne, so richtig tiefe, dunkle Würze, urviel Soft und das Ganze aber dann bei 11,5 Alkohol, was die Weine alle von ihnen haben. Also die hat jetzt 11 gehabt, ne, letzte
Bleibt
Woche.
Ganz fein bis hinten hin.
Ja, mega. Also das hat Zug, das schirbt, das ist reif, aber es hat trotzdem halt spürbar sehr, sehr wenig Alkohol,
so ist es.
Was halt einfach das Ganze nur mehr zu einem boah, super softigen Spaßding macht.
Mhm.
Richtig geil.
Ja.
Hat uns ja auf der Summe damals schon fasziniert, wie wir das im Glas gehabt haben.
Ganz genau.
Dann war klar, dass die Folge kommen muss. Und wie du gesagt hast, eine sehr kurze Blindverkostung, weil ich Beine gerochen und haben mir gedacht, shit, das muss eigentlich das sein.
Ich finde es noch immer sehr schade, dass du nicht einfach reingerochen hast.
Und
sagst, Bertram Walters und dann einfach aufstehst und gehst.
Ja, das war cool gewesen.
Ich hätte mir dann halt die Folge hätte ich mir selber erzählen müssen, voll. Aber wir hätten das schon geschafft.
Das war schon sehr lustig gewesen, aber nein, machen wir nicht. So.
Gut, heute was ganz anderes. Ich habe vorher,
neues
wie du das
Glück.
Aus dem anderen Raum rübergebracht hast und eingeschenkt hast, schon gesagt, Bubbles.
Ja klar, man hört es halt trotzdem.
So ist es. Das Einschenken habe ich schon gehört.
Ja.
Wir haben hier so ein wunderschönes Goldgelb im Glas. Das ist schon ein bisschen dunkler. Und man sieht schon, da steigen ein paar Bubbles auf.
Richtig.
Aber genauer anschauen muss man das natürlich auch. Auch in der Nase sehr, sehr schön. Du hast sofort ultra Freshness da drinnen.
Vollgas.
Du hast natürlich das Hefethema, eh klar.
Sofort,
aber
kommt auch sofort durch, ja.
Du hast drunter liegen so eine ganz eine schöne apfelschalige Frische.
Voll.
Und dann darunter kommt das Brot, Sauerteig, geil,
ja.
Ein bisschen angeröstet, aber
ganz
zart noch.
So ganz leicht angeröstet, ja. Aber immer wieder diese frischen Spikes durch, ne?
Genau. Auch sau viel Kräuter da drinnen, so richtig Gartenkräuter, geil.
Voll, voll. Ich finde auch so ein bisschen so dieses leicht florale, aber eher in diese gelbe florale Richtung rein.
So ein bisschen Dotterblume, das haben wir wieder, genau.
Yes, genau.
Und schon immer wieder dieses Brot, das rauskommt, aber das ist nichts Briochiges, das ist wirklich Brot, finde ich.
Voll, voll. Und dann hast du trotzdem wieder so ein bisschen diese, also in diesen Fruchtanklängen, die ganz fein sind, hast du trotzdem so eine gewisse Fleischigkeit irgendwie wieder drinnen. Also trotzdem so eine Saftigkeit irgendwie, die sich da schon anklingt. Neben dieser Apfelschalen, weißt du, was ich meine? Das ist ein cooles Spiel, finde ich immer, aus diesem reif, frisch, reif, frisch.
Voll. Geht jetzt wieder in die ultra-oxidative Richtung, nun geht es in die ultra-reduktive Richtung.
Spült immer so ein bisschen hin und her, finde ich. Ja.
Aber es hat von keiner Stilistik alles.
Und das ist jetzt frisch offen, also das bewegt sich gerade auch noch voll, finde ich.
Mhm.
Aber das finde ich halt gerade spannend bei den Sachen, dass die halt so, wenn du das direkt aufmachst, gleich mal so ein bisschen ins Reden anfangen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich möchte es nicht jetzt irgendwie vorher schon mal in eine Karaffe schmeißen. Ich glaube, das kannst du gerne mal auch ein bisschen karaffieren, das macht dem gar nichts. Aber ich finde gerade bei Schaumwein finde ich es halt immer spannend, wie sich das direkt vom Start weg entwickelt. Weil
wenn wir uns ehrlich sind, die meisten von uns karaffieren die Schaumweine halt nicht vorher.
Richtig.
Das machen wir Verrückten halt manchmal.
Ja, ja.
Und
aber
immer.
Selbst das sollten,
eben.
Weil du halt, wenn du Lust auf Bubbles hast, ist das meistens, weil du sagst, geil, jetzt trinken wir mal eine schöne Flaschen Schaumwein.
Genau.
Oder weil du sagst, boah, jetzt haben wir gerade irgendwie was getrunken, was ein bisschen mehr gestanden ist. Jetzt hätte ich gern irgendwas Erfrischendes drauf.
Mhm.
Das will ich aber auch gleich.
Ja.
Da will ich auch nicht sagen, ja passt, ich schmeiß das mal in eine Karaffe.
Jetzt gleich eine halbe Stunde karaffieren. Ja. Genau. Deswegen, ich bin ganz bei dir. Schaumweine am liebsten, es sei denn, du hast das Gefühl, dann wird es so viel besser und du willst es jetzt sofort so haben.
Wahrscheinlich gehört es eh viel mehr karaffiert.
Wir haben das, also
ehrlicherweise.
Genau, diese Diskussion haben wir vor kurzem erst gehabt. Wo war denn das? Ah, Kollege Thomas Reiter hat das angesprochen gehabt, dass man Schaumweine durchaus einmal karaffieren könnte und dass das gar nicht so deppert war.
Nein, der hat ja grundsätzlich vollkommen recht. Aber ich finde halt, gerade wenn man jetzt da das drüber spricht und das irgendwo jetzt so wie da vorstellen will, finde ich es gerade bei Schaumwein schwierig, weil ich sage, ja passt, ich habe das jetzt 2 Stunden karaffiert und dann reden wir drüber, weil das passiert halt dann wirklich nicht.
So ist es.
Wenn ich jetzt sage, Rot- oder Weißwein, das halt einfach wirklich viel Luft braucht, das noch sehr jung ist, dann passiert das, glaube ich, wenn du das nachverkosten willst, daheim auch gerne einmal.
Ja.
Bei Schaumwein weiß ich nicht.
Aber ist geil. Während wir da jetzt reden, kriegt es trotzdem, also wird es erstens einmal offener.
Ja.
Und kriegt es dann trotzdem noch mehr so diese dunkleren Gewürztöne.
Voll.
Dieses dunkle Brotgewürz und so weiter und so fort, die getrockneten Sachen. Nimm mal diese Gartenfrische, die hat es nur dabei. Aber da ist jetzt drunter noch ein tieferer Ton.
Richtig. Und das meine ich ja mit diesem leicht Fleischigen. Ne? Das wird ein bisschen reifer jetzt da immer weiter. Die Frische kommt trotzdem immer wieder raus in so Spikes.
Ja, nein, absolut, die geht ja nicht weg. Aber du hast halt so diese dunkleren Gewürztöne, die halt so ein bisschen darauf hinweisen. Zeit.
Ja.
Aber gut, Schluck jetzt. Sehr schön. Fang sofort mit diesem saftigen Thema an, von dem du vorher gerade gesprochen hast. Es kickt sofort. Schöne Säure kickt auch sofort. Und nach hinten verjüngt sie sich ganz leicht.
Voll.
Nach hinten hebt sie sich fast nicht mehr.
Voll.
Und fängt dann nur mehr ein bisschen mehr an zu tanzen. Sehr, sehr schöne Struktur.
Das wird auch noch frischer, finde ich, dann am Gaumen.
Es hebt sie total.
Voll.
Schön da, ist überall sehr, sehr schön integriert.
Mhm.
Auch das wird ein Faktor Zeit halt. Wissen wir, wenn es so schön drinnen ist, ist es im Normalfall einfach, weil es Zeit gehabt hat.
Ja.
In einer Flasche. Ganz schönes Zeitl. Richtig golden am Gaumen.
Voll.
Also
voll.
Nur mal mehr dieses, einerseits dieses Dotterblumen-Goldene, andererseits schon auch dieses saftige,
schon
fleischige,
finde ich.
Ja, aber so richtig Frucht, dunkel, saftig. Und dann hast du schon sehr, sehr schön auch wieder dieses dunkle Brotthema und Gewürzthema da drinnen. Das kommt immer so, geht wieder so ein bisschen. Und insgesamt, wie schon gesagt, finde ich es sehr, sehr schön, dass es sich nach hinten hebt.
Na, komplett, ja. Das schiebt also richtig an. Ne?
Also
das macht so viel Speichelfluss da gerade.
Thema Trinkfluss halt 100%, ganz klar. Bleibt da schön.
Wieder aber immer heller schon, hinten.
Ja, ja. Aber wie schon den nächsten Schluck jetzt auch wieder.
Ja, ja. Ganz, ganz feiner Gerbstoff, aber halt nur minimal.
Bisschen zum Strukturgeben links und rechts. Die Säure macht alles in der Mitte, das passt schon. Und Perlage, fein, komplett, also zieht es ja durch. Das geht nicht weg, das bleibt. Aber es erschlägt dich zu keiner Sekunde, auch zu Beginn nicht. Weil das ist ja manchmal ein bisschen gefährlich, gerade wenn du einen Schaumwein hast, der nicht ganz so lang gehabt hat. Dunkelwürzigkeit nimmt mehr und mehr und mehr zu. Und drunter wird die Frucht goldener.
Gerade in der Nase nicht so, ja voll. Also ich finde, es wird in der Nase jetzt geht's schon mehr in Richtung oxidativ gerade.
Genau, also ich rieche gerade nur ein bisschen stärker dran als vorher. Es wird alles ein bisschen dunkler, ein bisschen reifer, ein bisschen voller in der Nase, Fragezeichen.
Ja, es hat halt einfach aufgemacht in der Nase jetzt so richtig.
Ja, genau.
Aber ja, es wird immer dunkler, es wird immer intensiver da in der Nase.
Also du weißt ja, dass ich generell sehr, sehr gerne Schaumwein trinke. Gerade wenn es ums Trinken geht und nicht ums Verkosten und Spucken, bin ich sehr bei Schaumwein aufgehoben. Einfach, weil es geil ist.
Yes.
Weil es sehr viel Spaß macht.
Es macht. Genau so macht es halt mega Spaß.
Genau. Ja. Und gerade wenn es Zeit gehabt hat und dann aber nicht liegen bleibt am Gaumen. Weil oft ist das Problem, wenn das irgendwo ein bisschen zu viel Zeit gehabt hat, ein bisschen zu viel oxidiert ist, dann bleibt es irgendwo mal liegen.
Ja,
bewegt
dann bleibt es halt stehen, ja.
Und das, wie schon gesagt, hebt sie nach hinten richtig, richtig schön, tänzelt da weiter. Perlage bleibt komplett gleichmäßig, gleichförmig und ganz, ganz, ganz fein, richtig schön. Hat auch, also ich habe mir ehrlich gesagt auch, dass ein bisschen robuster am Gaumen sein wird und das hat ganz, ganz feine Züge eigentlich. Ja. Ne? Ich habe gedacht, vielleicht ist es ein bisschen rustikaler, einfach von dieser Nase her, das hätte schon sein können.
Voll.
Ultra fein.
Ja.
Sehr, sehr, sehr schön. Und auch von der Nase her mit diesen doch relativ starken Gewürztönen, die wir da drinnen haben und so weiter und so fort, das ist am Gaumen nur mehr feiner. Ich würde nicht sagen geschliffen, aber geschliffen ist das nicht.
Nein, ist
aber
nicht.
Aber es ist feiner.
Ist ja. Aber es erwartet, finde ich, in der Nase am Beginn, denkst du so, das könnte ein bisschen mehr eben stehen bleiben und ein bisschen mit mehr Wumms daherkommen quasi.
Ja.
Aber es kommt mit der totalen Feinheit.
Total. Von Beginn an und dann nach hinten hin, wie schon gesagt. Nur mal mehr. Sauschön. muss Zeit gehabt haben. Mhm. Also nicht wenig, meiner Meinung nach. Mhm. Ich weiß nicht, wie lange auf der Flasche, aber es muss schon eine Zeit gehabt haben. Die Frage ist, wann es diese Zeit gehabt hat. Ob du erstens einmal irgendwo ein Late Release gekriegt hast und oder ob es einfach eine Zeit einmal ein paar Jährchen noch mehr gehabt hat vor dem Degorgement. Mhm. Ich würde schon aufs Degorgement tippen.
Ja, ja. Mag sein. Ich werde jetzt da noch nicht so weit helfen.
Nein, alles fein. Aber ja, also das hat schon die Züge, wo man weiß, es hat ein bisschen Zeit gehabt, das hat ein paar oxidative Züge da drinnen, ohne dass es in irgendeiner Form anstrengend wird und ohne dass es in irgendeiner Form zusammenfällt. Gefällt mir super gut. Muss auf jeden Fall einen sehr schönen Anteil an den feinen Rebsorten gehabt haben. Also ich würde dem jetzt gar nicht so viel Meunier zuteilen wollen, einfach weil es ganz gerne mal ein bisschen grober ist, wenn man Pech hat. Manchmal gibt es auch sehr fein gearbeitete Meuniers.
Ja, aber im Zweifel, verstehe
bin ich
da
eher bei den restlichen Burgundersorten. Und wird aber einen Mix geben tatsächlich. Also das Getragene nach hinten hin gibt mir alles nicht hundertprozentig Chardonnay, weißt du? Also es hat diese Feinheit, aber es fällt mir halt viel von den restlichen Charakteristiken. Also ich würde dem Ganzen ganz gerne so ein bisschen eher einen roten Charakter als einen komplett weißen geben. Aber ich würd ganz gerne mehrere Rebsorten mischen.
Würde ich nicht.
Wirklich?
Das ist reinsortig tatsächlich. Ja. Aber du bist grundsätzlich auf der richtigen Werte.
Ich hätte tatsächlich ein bisschen Chardonnay reingestreut. So für noch einmal more elevation. Na. Aber es ist reinsortig, einfach Pinot Noir.
Richtig.
Sehr schön. Ganz, ganz, ganz fein gearbeitet, super tänzeln, aber Pinot kann das halt, wie wir wissen. Ne?
Ja, ja.
Das ist das Schöne an der Sache. Die Frage ist nur, wo man das hintun. Also das hat auf jeden Fall die Feinheit, die man in die Champagne geben kann, aber das muss ehrlich gesagt nicht aus der Champagne kommen. Es kann natürlich. Ich freue mich, wenn es aus der Champagne kommt, weil ich dann wieder mal eine Champagner-Geschichte höre. Muss aber halt echt nicht sein. Und ist halt, wenn dann, Young Champagne. Ne? Also coolen Kids von Champagne.
Richtig.
Aber kann genauso auch aus Deutschland stammen. 50-50, ganz ehrlich.
Klar, es sind genau diese Schaumweine, die man halt so einordnen kann.
Yes.
Österreich würde ich jetzt einmal vorsichtig ausschließen, weil ich dann nicht wisst, wer es machen sollen
Deswegen
sollte.
Deswegen habe ich das auch vorsichtig ausgeschlossen.
Deutschland gibt es vielleicht noch so ein, zwei, drei Kolleginnen und Kollegen, die
ja,
halt
wobei, da wisse ich auch nicht, wer noch fällt. Das ist ein bisschen mein Problem. Vielleicht gibt es schon wieder irgendwen Neichen. Das ist ja natürlich, natürlich toll.
Aber da passiert halt sehr, sehr viel, gerade in dem Schaumweinbereich. Gerade in diesem jungen Schaumweinbereich.
So ist es. Aber safe ist natürlich immer grundsätzlich die Einordnung in die Champagne, wenn es so fein daherkommt und trotzdem diese schöne Kühle hat.
Ist korrekt.
Wundervoll.
Und wir sind in der Champagne, du hast gesagt, junger Produzent, auch das stimmt.
Herrlich.
Wo sind wir? Magst du das noch zuordnen, probieren oder sollst du erzählen?
Wir sind wahrscheinlich weniger an der Côte du Blanc, einfach weil wir da kein Chardonnay im Glas haben, wobei da gibt es auch genug davon. Und wahrscheinlich weniger Vallée de la Marne, wobei junge Leute dort und es gibt genug Pinot Noir, wobei das eher ein bisschen Meunier-lastiger ist. Côte d'Ivoire wäre natürlich auch ein Klassiker für Jungneich. Na, da gibt es relativ viel Pinot unten. Kann natürlich auch Montagne de Reims sein und irgendwer, den ich halt noch nicht kenne. Aber von der Stilistik her würde es mir nicht so. Also, erstens einmal, junger Produzent ja, aber das muss schon ein paar Jahre gehabt haben.
Ja, ja.
Wirst mir das nachher eh erzählen,
werde
wie viele
ich
es
erzählen.
Hatte. Herrlich,
ja, ja.
Wundervoll.
Also, es ist sogar ein Jahrgang.
Es ist ein Jahrgang.
Ja.
Sehr schön.
Du kannst dir noch gerne überlegen, was das jetzt für ein Jahr sein könnte. Ich kann es da einfach gleich auflösen, wenn du willst.
Kein ultra warmes Jahr, aber gib mir es.
Ist 21.
21,
ja. Also, hat Zeit gehabt.
Ja.
Wir kommen dann noch im Detail drauf.
Und ist ja passt doch, wundervoll.
Korrekt. Soll ich auflösen?
Mhm. Also, sind wir an der Côte d'Ivoire oder sind wir woanders?
Wir sind an der Côte d'Ivoire.
Sehr schön.
Mhm. Und da waren wir ja im Podcast tatsächlich noch nicht.
Wirklich?
Ja. Wir haben schon so ein bisschen Champagner-Produzenten gehabt. Ne? Frère Mignon haben wir gehabt, wir haben Ure Frère gehabt, wir haben Etienne Calzac gehabt. Die sind aber alle in die anderen Superregionen unterwegs. Nur in der Sonderfolge mit der Nicola Neumann von Champagne Characters haben wir so ein bisschen die Côte d'Ivoire gestreift, weil wir mit Stéphane Fèvre und Pierre Brocard zwei Champagner aus der Region gehabt haben.
Genau.
Aber gut, jetzt müssen wir noch mal einen kleinen Exkurs machen zur Auffrischung.
Ja, bitte.
Du hast eh schon das sehr schön gemacht, nämlich die relevanten Subregionen der Champagne aufzuzählen. Montagne de Reims, Val de la Marne, Côte Blanc, Côte d'Ivoire. Und die Côte d'Ivoire ist ja schon so ein bisschen ein Sonderding. Ne?
So ein bisschen ein Outsider, ist auch wirklich weit weg.
Genau, wir sind ganz im Süden, das stehst quasi ans Burgunder, also Chablis ist quasi wirklich nur mehr einen Steinwurf entfernt.
So ist es, fast nur eine halbe Stunde um.
Richtig, und gleichzeitig sind wir aber vom Rest der Champagne, also um Reims, fast 100 Kilometer weg.
So ist es.
Das ist schon arg. Und das war historisch gesehen auch gar nicht so leiwand für die Winzerinnen und Winzer dort. Wir haben im Mittelalter noch das Thema, dass Troyes extrem wichtig, sowohl politisch als auch für den Weinbau wichtig ist. Ne? Also ja. die Grafen, die ersten Grafen der Champagne sind in Troyes gesessen.
Genau.
Schon super, aber ist nicht so lang gut gegangen. Ne? Wir haben dann Reims, das immer wichtiger und wichtiger wird. Und das geht dann so weit, dass die ja rund um Reims quasi erwirkt haben, die Winzer aus dem Kerngebiet, dass die Schaumweine von der Ob, also Côte aus dem Departement, wo die Côte d'Ivoire liegt, nimmer Champagne heißen dürfen.
Exakt. Es hat lang gedauert, bis das wieder geheißen hat.
Genau, das hat den Leuten an der Côte d'Ivoire ja nicht taugt. Egal, gleichzeitig haben sie die ganzen Probleme gehabt mit, dass die ganzen großen Champagnerhäuser halt Trauben zugekauft haben von überall.
Ja, ja.
Halt nicht nur aus der Champagne, sondern mal ein bisschen an die Loire gefahren, weil es halt günstiger war.
Na sicher.
Dann hast du 1911 die ganzen Winzeraufstände und in der Ob protestieren wir nicht nur dagegen, sondern wir protestieren auch dagegen, dass es mittlerweile das Dekret gibt, dass das halt nimmer Champagner heißen darf, wenn es aus der Côte d'Ivoire kommt.
Ja.
Das ist natürlich nicht so leiwand. Also du hast wirklich dann Straßenschlachten, da sterben Leute, da werden Häuser niederbrannt,
ja, ja.
Da werden Soldaten aus Paris quasi in die ganze Champagne entsandt. Und eine kleine Änderung passiert dann relativ schnell. Die Winzerinnen in der Côte d'Ivoire dürfen ab Mitte 1911 wieder Champagner produzieren, aber nur Champagner zweiter Klasse. Deuxième Zone, also
ja, ja.
Zweite Zone quasi, muss auf der Flasche stehen. Das gilt dann wirklich bis 1927.
Ja.
Also quasi fast 20 Jahre, wo es das nicht machen dürfen, seitdem ist offiziell gleichberechtigt.
Aber nur offiziell.
Aber nur offiziell, ja. Du hast ja immer noch das Thema, dass du keine Grand Cru oder Premier Cru Gemeinden
exakt.
Hast an der Côte d'Ivoire. Bis heute nicht.
Ja.
Das erklärt so ein bisschen, warum die Côte d'Ivoire lange nicht den besten Ruf gehabt hat.
Mhm.
Ist halt mittlerweile komplett anders. Du hast es eh schon angesprochen. Gerade was Winzer Champagner betrifft, ist es ein richtiges Epizentrum geworden.
Genau.
Und der heutige Winzer, der Billy Dussault von der Domaine Dussault Bordeaux, sagt, ich will kein Champagner produzieren, im Sinne von belangloses großes Haus. Ich will unser Terroir herausarbeiten.
Ja.
Du hast da eine lehmigere Auflage auf die Kalkböden. Du hast eben diese komplette Domination quasi von Pinot Noir. Also du hast wirklich das dominiert komplett. Und du hast diese viel weinigeren Champagner halt grundsätzlich einmal, als du im Norden großteils hast, sagen wir mal so. Wir sind näher am Burgund, ne?
Ja.
Auch das werden wir später noch ein bisschen diskutieren. Wir haben grundsätzlich ein bisschen eine höhere Reife, mehr Struktur und genau das würde der Billy eben auch sagen. Im Glas haben wir entsprechend eben 100% Pinot Noir aus der Lage Champfremieux, Jahrgang 21, also Einzellage und Jahrgang Champagner. Auch das zwei Sachen, die für den Billy extrem wichtig sind, weil wenn wir über Terroir sprechen, dann geht das ja eigentlich fast nicht anders. Jetzt müssen wir einen Schritt zurückgehen, weil wer ist das jetzt überhaupt?
Ja, bitte.
Der Billy Dussault ist seit 32, also immer noch ein sehr junger Winzer und er wächst am Familienweingut auf. Familienweingut heißt in dem Fall, die Eltern waren Traubenproduzenten.
Ja.
Einerseits für die Kooperative, andererseits für verschiedene Häuser rund um Atom.
Ganz klassisch halt auch, für die Champagne.
Genau, ganz, ganz klassisch. Gerade Côte d'Ivoire, weil halt, ja, nochmal schwieriger, dass du halt jetzt ein Standing hast, als eigenes Winzerhaus quasi. Das heißt, du machst halt nicht selber Wein, sondern verkaufst das Ganze halt. Und als Kind hat der Billy erzählt, hat er nicht so richtig gewusst, was er später mal machen soll. Natürlich war aufgrund der 8 Hektar Weingärten, die im Familienbesitz waren und die seine Eltern eben halt verkauft haben quasi an die Kooperative und Co., war schon klar, da ging halt was mit Wein. Also irgendwas in die Richtung war schon nicht so schlecht auch zu machen, weil vielleicht sollte das irgendwann einmal wer weitermachen. Und er hat dann Baccalaureat professionell gemacht, also Bac Pro. In der Kurzform, also im Endeffekt so ein bisschen wie Lehre mit Matura.
Ja.
Ich glaube, bei Frère Mignon haben wir das schon mal ganz kurz andiskutiert gehabt.
Ja, aber ich weiß nicht, Thema. Ob das das Gleiche ist.
Ich weiß auch nicht. Aber das haben wir nicht ganz aufgelöst, was das genau für eine Schule war. Bei ihm war es Bac Pro, also du hast wirklich halt eine Woche Schule, eine Woche Betrieb und machst aber ein vollwertiges Abitur-Matura-Ding und aber gleichzeitig halt die Hälfte der Zeit immer arbeiten.
Es ist möglicherweise das Gleiche.
Ja.
Gibt es eine Schule wie das, was es oben... Es ist nicht in Reims gewesen, aber oben auch gegeben hat, unten an der Côte d'Ivoire genauso oder ist einfach gependelt?
Das ist ein größeres Ding, was es in ganz Frankreich gibt grundsätzlich. Okay. Also das ist das Baccalaureat professionell, gibt es überall. Mhm. Und das gibt es in unterschiedliche Varianten. Das gibt es einerseits für eben das ganze Landwirtschaftsthema.
Was auch Sinn macht.
Und dann gibt es für ganz viele Unterberufsgruppen quasi. Also wirklich, finde ich jetzt, was ich so gelesen habe, relativ ähnlich wie das bei uns Lehrer mit Matura quasi oder Ausbildung mit Abiturmöglichkeit. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland eigentlich ist. Aber du hast halt das wirklich im Wochenabstand wechselnd. Mhm. Weil bei uns, wir kennen das ja nur so, dass du quasi eine Zeit lang dann fix wieder an der Schule bist und dann halt die Matura machst. Aber das mit Wochenabstand kenne ich zumindest bei uns nicht so.
Ja, es kommt, glaube ich, voll auf die Schule drauf an.
Nein,
auf die Lehrstelle.
Aber Woche, habe ich noch nie gehört.
Also Woche, weiß ich nicht. Vielleicht.
Nein, weil normalerweise...
Schreibt es uns, falls ihr Woche gemacht habt in Österreich.
Aber ich kenne es nur mit diesem eben 4-5 Wochen oder so, bist halt an der Schule und dann bist wieder in deiner Arbeitsstelle. Wurscht, jedenfalls Wochen Arbeit, Wochen Schule.
Ja.
Es war jetzt nicht so ultra spannend, hat er gesagt, was er da im Weinbereich jetzt gelernt hat. Und er ist jetzt da, ja, er hat selber gesagt, er ist eher passiv dem ganzen Thema gegenübergestanden.
Mhm.
Also er ist halt lieber fortgegangen mit Freunden, hat was unternommen. Es hat ihm jetzt nicht wirklich interessiert und es war nicht so, dass er jetzt gesagt hat, er hat da irgendwie gleich einen Moment gehabt, dass er gedacht hat, boah, das ist schon spannender und so. Sondern es war halt, ja, okay. Und das Ganze, obwohl er daheim eigentlich schon relativ früh mit dem Thema Wein im tieferen Sinn in Berührung gekommen ist.
Mhm.
Also sie haben schon viel Wein getrunken daheim, hat er gesagt. Also großteils halt Burgund und halt natürlich Champagner, eh klar.
Mhm.
Aber das Thema war halt, bei den Champagner haben sie meistens das getrunken, wo sie selber hingeliefert haben. Das heißt, das waren halt Kooperativen, das waren große Häuser.
Mhm.
Und das waren jetzt, ja, für ihn nicht so die spannenden Sachen. Und das hat ihm schon als jungen Buben schon irgendwie... badisiert, dass das immer gleich geschmeckt hat. Gerade in dem Vergleich mit, du hast da dann Burgund und unabhängig von den Qualitäten von den Sachen, was die da jetzt da getrunken haben oder nicht getrunken haben, aber er hat gesagt, er hat halt Unterschiede gemerkt.
Ja.
Und das war halt bei Champagner, war halt, ja, war klar, Champagner passt, hat so geschmeckt, wie es schmecken soll quasi.
Das ist der Sinn der Sache, dass es immer gleich schmeckt.
Richtig, aber das war halt für ihn damals schon als jungen Erwachsenen und jungen Buben schon, ja, okay, eher fad.
Ja.
Und wie er dann so mit 19, 20 fertig geworden ist mit dem Back Pro, hat er dann halt bei einem Betrieb in der Nachbarschaft angefangen, Vollzeit zu arbeiten. Und es ist ihm halt richtig auf die Nerven gegangen. Also er war im Endeffekt halt immer daheim, alles war gleich, er ist nicht rausgekommen. Und er ist aus der Gegend rund um Loche-sur-Ours. Das ist ein sehr kleines Dorf und
okay.
Das ist halt, ja, Dorfstruktur, alles dasselbe. Und er hat sich gedacht, boah, ich möchte einfach nur weg. Und er ist dann 2016 direkt nach der Lese in der Champagne nach Neuseeland gegangen.
Ja, also ganz weg.
Genau, ganz weg. Also einfach nur weg. Jetzt auch nicht wahnsinnig mit dem Weinfokus per se. Hat sich zuerst einmal 3 Monate Auckland angeschaut, hat sich einen Wein gekauft und ist einmal 2 Monate durch Neuseeland gefahren.
So stelle ich mir das vor, ja.
Quer durch. Mhm. Das Ganze war la, weil er wollte einfach wissen, was er eigentlich ist.
Ja.
Also er hat gesagt, er hat sich selber mal ein bisschen kennenlernen müssen, hat viel Zeit gehabt zum Nachdenken da.
Klar, super.
Bist du allein unterwegs.
Mhm.
Und er hat halt viel darüber nachgedacht, was er mit seinem Leben machen will.
Mhm.
Und die Quintessenz war am Schluss eigentlich, auch wenn es bass klingt, aber er will nicht so leben wie der Papa. Weil er gesagt, das, was der Papa da macht, Trauben verkaufen an irgendwelche Kooperativen, an irgendwelche großen Häuser, wo dann irgendwas rauskommt, was mit dem, was du an Arbeit, weil die hat er halt schon gesehen daheim, zu tun hast. Also das hat, hat nichts miteinander zu tun am Schluss. Ja. Also du magst voll viel hocken.
Genau.
Und dann landest du in irgendeinem Riesenprodukt.
Wenn dich das nicht emotional berührt, was da am Schluss rauskommt, wenn du nicht sagst, da bin ich voll stolz drauf, dass ich ein Teil davon bin, sondern da denkst, fahrt.
Ja, dann
musst du so viel Arbeit reinstecken.
Genau. Dann kannst du halt wirklich nur als reinen Beruf sehen.
Ja.
Und
da ist die Frage, ob es nicht zu viel hocken ist.
Genau, beziehungsweise ob es in der Zukunft nicht immer schwieriger wird. Ne?
Ja,
weil es
sicher.
Ist jetzt nicht mehr geiler geworden in letzter Zeit. Mhm. Ne? Und das war halt für ihn so, da einfach dann irgendeinen belanglosen Sprudel draus machen. Geht nicht.
Ja. Und ich meine, 8 Hektar ist ja wirklich gar nicht so wenig.
Richtig. Und er ist dann ungefähr nach einem Jahr zurückgekommen aus Neuseeland und hat gewusst, er will was anderes machen. Er hat gesagt, er hat sich halt als Mensch in der Zeit extrem verändert.
Mhm.
Logisch, weil ich meine, wenn du das machst, dass du ein Jahr lang unterwegs bist, davon viel Zeit wirklich allein random herumfährst und da alles Mögliche anschaust, dann kommst du anders zurück. Ne?
Ja.
Und er hat gesagt, er hat zu dem Zeitpunkt gewusst, dass er das eben so nicht machen will, aber er hat auch absolut nicht gewusst, was er machen will.
Ah, schwierig.
Also wirklich gar nicht.
Mhm.
Und so ist er erst einmal zurückgegangen und hat halt einmal daheim mitgearbeitet, Und er hat selber gesagt, wenn er damals dann einfach gesagt hat, ja passt, ich mache jetzt meinen eigenen Champagner und ich mache jetzt eigene Schaumweine und ich ziehe das jetzt durch, dann wäre das wahrscheinlich ganz anders geworden als heute.
Mhm.
Und es hat schon einfach diese Zeit gebraucht, dass er mal irgendwas arbeiten haben, einfach mal mitmacht und dann einmal schon langsam schaut, was gibt es denn da noch.
Gut, der war ja damals auch noch extrem jung.
Richtig.
Da hast du ja einfach die Zeit.
Richtig.
Du solltest da die Zeit nehmen können, wenn es irgendwie geht.
Also
mal
ist
zu schauen.
22, 23, ja, wie er da zurückkommt. Also wirklich noch sehr, sehr jung. Und hat halt eben diese Zeit gebraucht, hat viel verkostet, auch einmal viel geschaut, was machen eigentlich jetzt, oder was schmeckt ihm jetzt da in seiner Region?
Mhm.
Was machen Winzer an der Côte d'Epargne, wo er wirklich sagt, okay, mit dem konnte ich mich identifizieren, das finde ich spannend, so quasi.
Ja.
Und ich habe natürlich auch gefragt, was hat er da gedacht? Also was hast du da gefunden damals am Anfang? Was waren die ersten Sachen? Und er hat gesagt, natürlich kleine Winzer, eh klar.
Ja.
Also viel mehr dieses Weinigere als alles andere. Es hat ihm viel mehr gedacht. Zum Beispiel hat er gesagt, einer der ersten Champagner, die ihm so richtig abgeholt haben damals, war Rupert Leroy.
Ja.
Also das war halt so, dass ich dachte, fuck, das ist crazy, das ist ja so komplex wie Stillwein, das geht überhaupt bei Champagner. Das hat er davor einfach wirklich nicht gewusst.
Rupert Leroy ist halt auch wirklich so anders als alles, was diese klassischen Champagnerhäuser darstellen. Ne? Das ist ein kleines Blockhaus, das fühlt sich an, wie wenn du in Kanada mal dumm fährst, ne?
Ja.
Wenn du da so rauskommst, bis dann auf die Weinreben triffst, dann nicht mehr so.
Ja, ja.
Aber das ist ja wirklich komplett anders als alles andere. Da sind die Händeln und die Pferde und rennen da mal dumm und es ist einfach alles nur Handwerk, Handwerk, Handwerk und
voll.
Nur, wie können wir nur tiefer rein.
Aber
und so schmecken die Champagner
voll.
Wieder.
Aber ich habe es auch voll spannend gefunden, dass das, also wir sind da trotzdem halt dann schon in der Zeit 2017, 2018,
ja.
Wo er das kennenlernt. Also es ist schon arg. Einerseits, wenn wir jetzt sagen, ja passt, wir haben da 21 im Glas, wie schnell das dann gegangen ist.
Stimmt.
Und andererseits auch, dass du sagst, du wächst in der ganzen Gegend auf, aber kriegst es halt trotzdem auch nicht mit, ne?
Ja, du musst dich halt ganz intensiv damit beschäftigen. Das ist halt trotzdem einfach ein Nischenthema.
Nein, komplett, ja, ja, voll. Und es ist halt geprägt durch seine Familie, kriegst du halt trotzdem keinen Zugang. Obwohl
nein,
du quasi 3 Meter daneben sitzt, aber natürlich kriegst du nicht mit.
Nein.
Das ist schon, immer wieder faszinierend, wie schwierig das auch ist, weil es klingt dann immer so, ja gut, der wollte halt was anderes machen und wollte was Cooleres machen und dann schaust du halt an, wer die coolen Leute sind. Das musst du erst einmal finden.
Ja, ja.
Also alles nicht ganz so einfach und deswegen hat das halt alles ein bisschen Zeit gedauert.
Ja.
Aber ja, jetzt ist er natürlich in dieser anderen Welt auch ein bisschen gefangen, ne?
Mhm.
Weil wenn du das einmal, eben wie du richtig gesagt hast, vergleichst dann mit klassischen Champagnerhäusern, das ist halt, hat nichts miteinander zu tun.
Nein.
Und sowas für ihn halt auch, er hat gesagt, wieder, fuck, saugeil. Und er hat auch gesagt, ja passt, ich weiß jetzt einmal grundsätzlich, in welche Richtung ich gehen will.
Ja.
Er hat sich natürlich extrem dann mit den ganzen Produzentinnen und Produzenten beschäftigt, da rund um Kontakt gesucht, austauscht, wie machen die das? Gleichzeitig hat er daheim die Weingärten immer besser kennengelernt und hat dann halt zum Papa mal gesagt, so, ich würde es eigentlich ein bisschen anders angehen.
Ja.
Und der Papa hat, wie der Billy gemeint hat, die schlimmste Antwort gegeben, die du geben kannst, nämlich, warum? Wir haben das immer so gemacht.
Mhm.
Also ganz, ganz schwierig. Also er hat seine Ideen, seine Ansätze, da ja, kommt als anderer Mensch aus Neuseeland zurück und daheim hat sich halt wirklich gar nichts geändert. Ne?
Es ist immer schwierig, wenn du dann wiederkommst und merkst, bei mir ist alles anders.
Mhm.
In mir ist
ja,
alles anders.
Richtig.
Und dann stehe ich wieder genau da. Manche fallen dann wieder direkt zurück rein, weil
ja.
Es auch leichter ist, wenn man es ehrlich sagt.
Ja,
da
weißt du,
auch,
glaubst
gut.
Du, es geht vielleicht gar nicht.
Ja, genau. Ja. Schwierigerer Weg ist, zu sagen, na, aber doch.
Nein, er hat auf jeden Fall gesagt, na, aber doch. Also er hat gesagt, es war richtig zart, weil
ja.
Er hat das halt wirklich mit dem Papa ausstreiten müssen.
Ja.
Also viel Diskussionen, viel Streitereien.
Hm.
Heute sagt er natürlich, wenn er auf die Zeit zurückblickt, war es sicher auch gut, dass der Papa immer wieder mal gesagt hat, na,
mhm.
Weil dann war seine Meinung war halt immer gechallenged.
Mhm.
Und oft war es halt einfach einmal so ein Ding, wo sie dachte, na, das muss jetzt anders gehen. Und im Nachhinein ist er draufgekommen, ja, es ist eigentlich viel besser so gewesen, wie wir es gemacht haben, weil
okay.
Da hat er schon recht gehabt, der Papa,
mhm.
Bei manchen Sachen. Ne? Also war schon gut, aber natürlich war es wenig lustig.
Mhm.
Es hat dann viel Experimente gebraucht, viel Diskurs mit Kolleginnen und Kollegen rund um Atom, die er halt schätzt, aber insgesamt viel Trial and Error, also keine Stationen rund um Atom einmal, nicht
okay.
Einmal irgendwo anders gearbeitet, sondern wirklich
fragen?
Daheim
okay.
Eine und probieren.
Nur mal zu Hause. Mhm.
Ja. Und halt seit 17 quasi daheim und die ganze Zeit ausprobiert, bis er dann Ende 20 gesagt hat, okay, passt, ich fühle mich bereit, selber was zu machen.
Ja.
Und wirklich was zu machen, wo ich sage, das möchte ich dann irgendwann einmal auf den Markt bringen. Mhm. Und nicht nur, weil davor war es wirklich einfach ausprobieren, mit einem kleinen Badge halt irgendwie mal da schauen, dort schauen.
Ja.
Und halt am Schluss trotzdem den Großteil wirklich verkaufen. Nie irgendwas auf eine Flasche bringen, das wirklich in Verkauf kommt. Klar, auf eine Flasche bringen, du musst schon bei den Trial and Error Sachen auch die Sachen irgendwann einmal auf die Flasche bringen.
Ganz ohne geht's nicht, ja.
Gerade bei Champagner ist das halt schwierig.
Schon wichtig.
Sonst. Ja, genau. Aber halt echt nirgends anders irgendwo groß gearbeitet, sondern wirklich machen, 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 machen.
Mhm.
Und hat dann eben Ende 20 gesagt, passt, ich will mit 2021 den ersten Jahrgang machen, der am Markt kommen soll und den ich herzeigen will.
Mhm.
Und ich habe ihn Billy natürlich auch gefragt, wie das geht, wenn vorher halt Trauben verkauft waren und du dann selber anfängst, wirklich Wein, gerade bei Champagner ist das ja sehr viel Zeit.
Ja.
Und vergleichsweise schon auch sehr viel Technologie am Schluss.
Mhm.
Wie geht das? Ist das überhaupt möglich? Ist das leistbar? Wie fangst du da an? Und er hat gesagt, naja, hat schon einen sehr großen Vorteil gehabt. Sie haben nämlich mit 2013 begonnen, dass sie nicht nur die Trauben verkaufen, sondern auch Trauben verarbeiten und dann als Grundwein verkaufen.
Ah, das hilft natürlich schon
das
sehr.
Das hilft, genau. Genau. Mhm. Das heißt, du hast eben ein Verarbeitungsgebäude auf der einen Seite, ne?
Ja.
Und du hast dann natürlich Press, du hast Stahltanks und da hat er halt dann sie leichter da, nebenbei, während dein Papa unterstützt hat, wirklich die Versuche sinnvoll zu machen, mit Material, das da war, mit Rebflächen, die er sich halt nehmen hat können, aber ohne, dass er jetzt groß investieren hat müssen.
Das ist natürlich ein riesengroßer Vorteil, wenn ein Teil als Grundwein verkauft worden
Richtig.
Ist. Weil dann hast du halt einfach dieses ganze, du musst nicht das ganze Zeug kaufen gehen.
Ja, du bist einfach einen Schritt weiter.
Genau, und da die Arbeitsmöglichkeiten, man so ein paar Batches irgendwo daheim in der Garage zu machen, wenn du es bei irgendeinem befreundeten Winzer mitpressen darfst,
Ja. Das
geht sich schon aus.
Nein,
aber sobald du wirklich selber was machen willst.
Und der Lerneffekt ist natürlich auch größer, weil du halt diesen Schritt, den du sonst, wenn du wirklich nur Trauben verkaufen würdest, ja nicht hast,
Ja. Den
hat er natürlich auch gehabt.
Yes.
Plus zusätzlich zu den 8 Hektar, die was sie selber verarbeitet haben, haben sie auch noch insgesamt, glaube ich, 12 Hektar, also 20 Hektar Gesamtfläche da verarbeitet von den ganzen Verwandten rundum, weil eh klar, die haben natürlich auch alle so ein bisschen Rebflächen, ne? Das ist ja trotzdem sehr klein strukturiert und jetzt, wenn da einer sagt, ja passt, ich gehe einen Schritt weiter quasi, investiere da, weil ich habe ein bisschen Kohle da, ich möchte eigentlich jetzt auch wirklich selber pressen und halt dann den Grundwein verkaufen, das zahlt sich für mich, glaube ich, mehr aus, dann machst du das halt dann für die ganze Großfamilie mit. Und verkaufst es denen halt weiter. Also hast auch nochmal mehr Material, wo du was lernen kannst, was
mehr
da durchgeht.
Mehr genau. Trainingsfläche.
Ja, und halt auch mehr Learnings, wenn du das von unterschiedlichsten Flächen kriegst.
Klar.
Und auch von unterschiedlichsten Leuten,
Ja. Die
vielleicht im Weingarten dann auch ein bisschen anders arbeiten. Also war schon ganz spannend.
Mhm.
Und er hat halt im Endeffekt nichts gebraucht, außer Holzfässer.
Ja.
Weil das war ihm schon klar, Holz muss da schon mit, weil es
Tag
soll ja ein weiniger Stil sein und nicht einfach nur dieses Langweilige.
Ja. Also ich würde den da auf jeden Fall ins Holz stecken.
Ja, natürlich.
Geht nicht anders.
Mit seinem ersten Jahrgang hat der Billy dann um die 0,7 Hektar Fläche, wo die insgesamt 8 Hektar
von
den Eltern einmal bewirtschaften, begonnen. Den Rest haben sie weiterverkauft. Also wirklich einmal wenig. Um die 5000 Flaschen war das in 21, mit der er gestartet hat. Am Markt gekommen ist das dann erst letztes Jahr, also 2025.
Ja.
Also wie du sagst, es hat schon Zeit gehabt, schon echt zach, einfach wie lange du halt warten musst, bis du dann einmal ein finales Produkt irgendwem zeigen kannst.
Ja, lustig ist das nicht. Einfach einmal
0,0. Und er hat gestartet mit 3 Weine.
Mhm.
Le Destin Lier, die verbundenen Schicksale, 50% Pinot, 50% Chardonnay, aus der selben Lage quasi. Dann einen reinsortigen Chardonnay aus der Lage Les Moulins. Und eben Jean Frémiot, also 100% Pinot Noir. Im Weingarten hat der Billy gesagt, hat sein Papa schon immer mit Einsaaten gearbeitet.
Mhm.
Das macht jetzt er auch weiter, weil er es sinnvoll findet. Dann ist das Thema Kompost auch ein sehr wichtiges für ihn.
Mhm.
Er arbeitet im Weingarten großteils mit Kupfer, keine systemischen Düngemittel natürlich, aber jetzt da groß irgendwie biologisch zertifizieren oder sonst was. Tut er auch nicht.
Recht klassisch für die
Mal
Champagne.
Mal schauen, genau. Es ist halt immer noch die Champagne, es ist halt wieder... Ja, so wie im Biermond, das wird halt nichts mehr.
Dauert ein bisschen.
Richtig.
Also du bist Rupert Leroy, aber dann
ja, gut.
Schaut das sowieso
dann
anders
sowieso
aus.
Ist sowieso alles ein bisschen anders, genau. Die Parzelle von Jean Frémiot, hat er gesagt, war für ihn immer die spannendste Pinot-Parzelle, die sie gehabt haben.
Mhm.
Er hat generell gemeint, es war für ihn wichtig, das alles nach Lagen auszubauen, auch um das Terroir wirklich kennenzulernen.
Ja.
Und weil er halt sagt, ja, sonst macht das halt keinen Sinn.
Mhm.
Und er hat gesagt, es hat halt davor ja nie einen Wein aus diesen Lagen gegeben, in irgendeiner Form. Ne? Also nicht einmal in irgendeiner größeren Cuvée oder sonst was, sondern das ist ja alles irgendwo im Nirvana verschwunden.
Du weißt ja nicht, wo es hingeht.
Genau, und du weißt dann nicht, wie das dann wirklich schmeckt. Ne? Mhm. Und deswegen hat er gesagt, nein, also ohne, dass er das lagenrein ausbaut, quasi hat das für ihn gar keinen Sinn gemacht. Ja. Also das war für ihn klar, rein aus Lerneffekt, aber er findet es eigentlich auch insgesamt sinnvoller. Und er hat dann gesagt, ja, der Weingarten irgendwie vom Feeling her ist irgendwie der spannendste, es taugt ihm irgendwie am meisten. Mhm. Es ist ein Boden, der sehr divers ist, der eine gute Auflage hat, wo viel Bodenleben da ist. Deswegen hat er gesagt, ja passt, das will er probieren, plus 40, 45 Jahre alte Pinot-Reben. Mhm. Also hast du schon einmal ein gutes Rebalter.
Sehr schön.
Also wie er angefangen hat, mittlerweile sind sie schon fast 50 Jahre alt. Ja. Ne? Und dann halt auch noch Selektion Marsal aus den eigenen Weingärten. Also war schon ein sinnvoller Boden und eine sinnvolle Parzelle.
Ja.
Warum es dann genau die war, hat er gesagt, ja, er weiß nicht. Also er glaubt, es war wirklich einfach dieses Ding aus Bodenleben und Rebalter, wo er sich gedacht hat, ja, ich probiere das mal. Mhm. Du musst eh mit irgendwas starten, ne? Kannst du nicht anders machen. Nach der Lese ist die Vorarbeit im Keller eigentlich für alle Weine gleich. Nach dem Pressen wird minimal geschwefelt, kurz im Stalltank absetzen lassen, dann in gebrauchtes Burgunderfass.
Ja.
Wie du richtig sagst, muss so sein. Minimaler Anteil an Neuholz ist auch immer dabei. Mhm. Und der Wein bleibt dann für 10 Monate in die Fässer. Ein bisschen Batonage, gerade am Anfang hat er gesagt, also gerade am Anfang der Gärung.
Ja.
Und dann kommt der Wein auf die Flaschen für 22 Monate auf die Feinhefe.
Mhm.
Dann wird degagiert, Brüt Natur, Zero Dosage, also gar nichts dazu.
Ja.
Und dann mindestens 6 Monate Flaschenreife. Wobei der Billig gemeint hat, das sind dann meistens 12 Monate, weil bis das dann wirklich mit dem Import überall ist, dauert es eh noch ein bisschen. Und das stört ihm jetzt aber auch gar nicht per se.
Nein.
So, jetzt kannst du mal deine Bewertung überlegen. Dann erzähl dir noch ein bisschen, was der Billy sonst noch so vorhat. Kaufen kann man die Weine bei Zankis Weinen und bei Champagne Characters.
Aha.
Preislich liegt der so um die 55 Euro. Und natürlich, wie bei allen guten Winzer Champagner, ganz schlecht verfügbar. Eh klar. Ich meine, wir haben auch gerade vorher gehört, was das für eine Menge ist. Also es gibt halt
immer
nichts.
So, ja.
Aber, großes Aber, der 22er Jörgen ist gerade rausgekommen und sollte mittlerweile schon wieder online verfügbar sein. Bei Zankis Weine zumindest. Da habe ich nämlich nochmal nachgefragt. Und in dem Jahrgang gibt es auch noch einen neuen Einzellagen-Pinot. Dafür gibt es die Cuvée aus Chardonnay und Pinot erst wieder im 24er Jahr. Weil das war jetzt nicht so leiwand in 22 und 23, dass er das machen hat können. Deswegen gibt es einen Teil davon halt einzeln ausgebaut, damit sich das irgendwie ausgeht. Weil Pinot ist anscheinend ein bisschen besser gegangen, als wie mit den Chardonnay-Blechen, die da normal drinnen sind. So, jetzt kannst du mal deine Bewertung überlegen.
Gefällt mir sehr gut, trinke ich sehr gerne und ich finde, auch jetzt ist diese Struktur hinten nachher genauso, wie sie vor einer guten halben Stunde war. Sehr, sehr fein. Die Nase hat sich nochmal relativ stark verändert, finde ich. Die ist nochmal ein bisschen dichter geworden fast. Also nur offener. Merkst dann nur mal mehr dieses oxidative Thema, Holzthema in dem Fall.
Ja.
Nur mal ein bisschen mehr Brot. Stört mir natürlich gar nicht. Kriege fast ein bisschen einen Hunger auf die Außen. Passt
voll. Voll. Aber es stimmt schon, es wird noch mal ein bisschen tiefer, es wird noch mal ein bisschen fast saftiger im Anklang auch in der Nase.
Ja.
Aber am Gaumen schiebt es weiter Vollgas durch.
Also ich bin bei so einer weinigen Stilistik natürlich komplett daheim.
Ja, das macht schon Spaß.
Wird dich nicht wundern. Und ich trinke sowas einfach extrem gerne.
Voll.
Also das ist auch was,
es das geht halt immer.
Und das ist was, was dich auch erfrischt.
Ja, komplett.
Also das holt die auch noch an einer schwereren Flasche wieder auf Level.
Voll.
Das passt schon.
Voll. Und das, aber genau das soll es ja sein. Also das finde ich, es ist schon wichtig. Es muss natürlich Komplexität haben. Das bin ja auch immer da dabei bei dieser weinigeren Stilistik. Aber es braucht halt die Frische.
Es braucht
ich
die Frische.
Ich will halt trotzdem das haben, dass mich das aufweckt und nicht sagt, ja passt, jetzt ist halt was dann Stillwein geworden, naja. Weil ja.
Genau.
Das braucht schon den frischen Kick dazu.
Hat es komplett, gefällt mir super gut, ist für mich eine 9,4.
Ja, ja. Habe ich auch hier so notiert, weil das ist halt einfach sauschön.
Ja.
Und für das Geld halt einfach sehr, sehr gut.
Stimmt, ja, muss man dazu sagen, 55 ist dafür sehr fairer Preis.
Ja, mega, weil das schiebt durch, das kannst du immer machen.
Ja.
Und am Schluss Champagner unter 50. Gibt's, also eben. Weder Winzer großes Haus noch Winzerchampagner.
Ganz genau, Winzerchampagner unter 60 ist ohnehin.
Ja, das ist stimmt.
Einstiegspreis,
das ist schwierig.
Und
ja, genau.
Wirklich nicht schlecht, wenn du da mal was findest. Ne?
Voll.
Und wenn es dann nur dazu spannend ist und eine Komplexität hat und einfach geil zum Trinken ist,
ja, ja.
und das schon eine schöne Struktur hat.
Plus Vintage.
Plus Vintage, nur dazu. Ja gut, das ist sowieso ein Sonderfall, aber das ist, die Côte d'Ivoire ist manchmal, also ist prädestiniert für diese Sonderfälle.
Naja, klar.
Die bringt
die müssen sie hervor. Die müssen sie auch irgendwie ein bisschen nochmal extra abgrenzen gefühlt. Ja.
Genau.
Ja, aktuell bewirtschaftet der Billy die ganzen 8 Hektar der Familie. Mhm. Der Papa ist mittlerweile in Pension, aber er hilft natürlich weiterhin mit Traktorarbeiten und ja, als kritischer Geist mit quasi.
Na klar.
Der pusht ihm schon immer wieder ein bisschen ein, wenn der Billy zu viel überzeugt ist von den ganzen Ideen. Gleichzeitig sagt der Billy im Vergleich zum Start, ja, ist es auch besser geworden mit den eigenen Sachen, mit dem Verständnis, weil wie er halt das ins Holz gehauen hat und nicht nur in Stahltank, hat halt der Papa ihm gefragt, was ist eigentlich dein Scheißproblem? Mhm. Die ganze Familie hat gesagt, du hast einen kompletten Vogel.
Du hast ganz viel teure Holzfaseln gekauft, ja, wie genau. So um Himmels willen.
Für was? Was willst du da eigentlich machen? Also, weiß ich nicht, wenn du es Burgund machen willst, dann fahr ins Burgund einmal. Aber,
vorher da weh, ja.
Genau, aber lass uns in Ruhe. Und mittlerweile hat er gesagt, ja, im Papa schmeckt es auch schon.
Ja, super.
Wie viele Leute in der Familie jetzt wirklich verstehen, was er macht, hat er gesagt, weiß er nicht. Also, das ist schon immer noch ein bisschen schwieriger. Aber zumindest so grundsätzlich haben sie gesagt, ja, schmeckt ja noch. Und sie sehen, dass da ja auch was passiert und dass das funktioniert.
Ja.
Deswegen ist das okay. Jedenfalls, er bewirtschaftet die 8 Hektar, wie ich gesagt habe. Aktuell geht aber weiterhin ein großer Teil davon als Fasswein weg.
Mhm.
Für seine eigene Produktion sind wir aktuell bei so um die 3,5 Hektar
okay.
und rund 20.000 Flaschen. Also noch immer sehr, sehr wenig, aber er hat sich mittlerweile halt zumindest einmal vervierfacht von die 0,7 auf die 3,5 Hektar oder verfünffacht fast. Ja. Mhm. Also es geht schon was weiter.
Ja.
Aber ja, wahnsinnig, wahnsinnig groß ist das halt immer noch nicht. Mhm. Ne? Weil 20.000 Flaschen sind 20.000 Flaschen. Ja.
Sind schnell verteilt.
Richtig. Außerdem gibt es nicht nur Schaumweine, sondern seit 2022 auch Coteau.
Ah ja.
Also Stillwein. Und er hat gemeint, das ist für ihn einfach eine totale Herausforderung gewesen.
Mhm.
Weil er hat schon gesagt, der Vergleich ist halt plötzlich mit dem Burgund.
Gefährlich.
Und das ist gefährlich, ja. Aber es reizt ihm halt voll. Ne?
Ah ja.
Er hat gesagt, zuerst einmal hat er nur mit Pinot gestartet.
Mhm.
Seit 2023 gibt es auch einen weißen Coteau und einen Rosé.
Mhm.
Und er hat auch selber gesagt, die Preise für Coteau sind natürlich hart.
Ja.
Gleichzeitig sagt er, ja, du musst dich halt mit dem Burgund vergleichen und du kriegst halt direktes Feedback. Und das finde ich schon spannend, weil das halt eine richtige Challenge ist. Weil er hat selber gesagt, ganz ehrlich, wenn du einen Schaß lieferst, kauft das halt keiner mehr.
Ja.
Wenn du im Champagnerbereich einen Schaß lieferst, dann wirst du es immer noch verkaufen. Also er hat schon gesagt, das ist schon eine Riesenmöglichkeit und eine Riesenchance halt für gerade jetzt im Moment Winzer-Champagner in der Champagne, das wollen die Leute halt gerade haben, das finden die Leute geil. Und er hat gesagt, das ist gerade, ja, das verkauft es halt so ähnlich, wie wir mit dem Nico Meyer von Maison Meyer gesprochen haben.
Genau.
Im Burgund Wein machen, dann verkaufen wir es das schon mal. Ne?
Also, kriegst schon.
Das kriegst du schon mal an, genau. Und das hat der Billy auch gesagt, du kriegst das grundsätzlich schon.
Ja.
Langfristig ist natürlich deppert, wenn du einen Schaß produzierst, weil irgendwann wird das halt nicht mehr laufen.
Ja.
Aber er hat gesagt, bei Coteau ist halt so, das interessiert jetzt einmal gar niemand.
Ja, du musst ja pushen.
Du musst pushen und du bist halt dann eben in der Vergleichbarkeit sofort im Burgund.
Ja.
Und jeder sagt, ja, was willst du jetzt damit? Und da hat er gesagt, es war für ihn halt so wirklich so einfach die Challenge. Das muss er probieren, weil er will wissen, wie das bei einer da geht.
Ah ja.
Also so ein bisschen Freak, wo er halt nativ eine will und wo er sich halt einfach ein bisschen.
Und ich verstehe schon dieses schnellere Feedback auch. Weil das sind Jahre schneller.
Eben. Weil Champagner musst halt warten und dann bist immer noch abgestempelt als, ja passt, ist halt Champagner.
Ja.
Und beim Coteau sagt halt jeder von Grund auf einmal, was willst du mit dem Dreck?
Genau,
ne?
Was denn das?
Genau, für was? Du magst da eh Champagner, warum magst du jetzt deppert still werden?
Wieso blubbert das nicht? Hallo?
Genau. Und da hat er halt gesagt, ja, das muss schon sein.
Mhm.
Und das findet er halt einfach in der Vergleichbarkeit geil. Ich habe natürlich auch mit ihm diskutiert, wie das trotzdem dann als unbekannter Winzer in der Champagne funktioniert, weil klar hat er gesagt, ja, wird der schon schnell mal abgekauft und wenn du neu bist, geht das schon. Aber du musst halt irgendwie mal reinkommen, so ein bisschen. Du musst irgendwie ein bisschen einmal auf der Karte sein.
Ja.
Das muss irgendwer checken. Und bei ihm war es tatsächlich so, dass er auf der Printemps de Champagne mit ein paar befreundeten Winzer war und da ist er einfach bei den richtigen Leuten gestanden. Also er ist einfach neben die richtigen Leuten gestanden, wo halt sein Stil genauso reinpasst.
Ja.
Ne? Und auf einmal haben die Importeure alle gesagt, so, aber Moment, das schmeckt ja in dieser Riege von wirklich geilen Produzenten, wo er da gestanden ist in der Ecken, das schmeckt ja auch richtig geil.
Mhm. Mit wem ist er denn gestanden?
Ja, eben mit den ganzen Côte d'Ivoire-Spezialisten und Spezialistinnen. Also
Côte d'Ivoire Cool Kids, ja,
das,
verstehe.
Das war schon die richtige Ecken. Mhm. Und dann sind halt da auf einmal irgendwie ja, Importeure aus China, Hongkong, Singapur, also wirklich asiatischer Markt schnell mal, Österreich, Deutschland, Dänemark. Also es sind halt gleich mal die richtigen Leute da gestanden und der hat gesagt, eigentlich war mit der Messe der erste Jahrgang weg.
Ja, super.
Und das ist natürlich schon sehr praktisch, also musst schon die guten Connections auch haben, ne? Ja. Weil er sich halt ganz gut aufbaut, weil er halt so ein Freak ist und sich so interessiert hat und weil er halt auch sehr schnell dann geliefert hat. Ne? Mhm. Weil mit 21 dann gleich mal so performen.
Wenn der erste Jahrgang sitzt.
Richtig. Das ist schon gut. Mhm. Plus, wenn du davor eigentlich ja mit 2016, 2017 dann nicht einmal gewusst hast, dass du eigentlich wirklich Champagner machen willst in dieser Art und Weise. Es ist schon ganz schnell gegangen. Also ich glaube, die haben schon auch alle gecheckt. So, der hat schon ein bisschen ein Gefühl auch. Und dann sagst du natürlich, ja passt, komm einfach mit uns mit, weil deine Sachen schmecken auch geil, let's go. Und dann hast du es halt schnell mal verkauft.
Ja.
In der näheren Zukunft will der Billy mal seine Produktion auf dem Level eigentlich halten. Mhm. Also diese 20.000 Flaschen aus die rund 3,5 Hektar, hat er gesagt, das passt einmal. Der nächste Schritt ist eher das Produktionsgebäude ein bisschen adaptieren.
Mhm.
Weil er gesagt hat, aktuell hat er halt seine Flaschenlager im Nachbardorf beim befreundeten Winzer, weil da halt kein Platz ist und das ist eigentlich ja nicht optimal, weil es war halt als reines Presshaus quasi gedacht.
Ja.
Und nicht, dass du da jetzt auch noch ein paar tausend Flaschen lagern willst. Und wir wissen ja, das lagert ja dann aber.
Also ja, das muss das schon lange
da sammelt sich ja einiges an Flaschen dann auch. Und das wäre jetzt einmal so ein Schritt, wo er gesagt hat, da muss er ein bisschen umbauen.
Mhm.
Und dann hat er schon einige Pläne. Petit Melier will er pflanzen und mit dem ein bisschen spülen.
Mhm.
Weil er gesagt hat, er glaubt zwar nicht, dass es irgendwas gibt, was besser ist als Pinot. Aber ausprobieren muss das schon.
Na klar. Petit-Melier ist außerdem eine spannende Rebsorte. Ich verstehe
voll,
das.
Voll. Aber ich finde es einfach so geil, dass er im selben Satz sagt, so, naja, also was Geiles ist, Pinot
kann
eh nicht gehen. Da sieht man schon sehr, wo der Wind herweht. Quasi. Ja. Das taugt ihm schon. Aber er hat gesagt, nein, das Ausprobieren, Spülen, das ist halt auch was, was er bis jetzt immer gemacht hat und das will er halt weitermachen.
Mhm.
Und was ihm auch zahlen wird, wäre eine zusätzliche Brand tatsächlich aufzubauen.
Aha.
Also das hat er gesagt, wäre irgendwie interessant, wo es so quasi andere Betriebe aus der Region, die sich vielleicht selber nicht drüber trauen, was Eigenes zu machen, pusht und halt so als, nicht als Champagnerhaus klassisch, sondern halt wirklich als kleiner Winzerbetrieb, der halt aber dann für ein paar Leute rundum die ganze Vermarktung und so macht.
Wie ein cooles Champagnerhaus.
Wie ein cooles Champagnerhaus sein, ja genau. Aber halt mit dem Zweck quasi, dass er halt sagt, er möchte eigentlich das Terroir zeigen,
ja.
Weil das ist eigentlich richtig geil bei einer da in der Ecke.
Ja.
Und da braucht es halt nicht nur einen Betrieb.
Mhm.
Weil er hat gesagt, wenn er da jetzt in dem Dorf der Einzige ist, der was halt da jetzt irgendwie spannende Sachen macht, dann ist es eh nett und so. Und dann kann er die ganze Zeit erzählen, dass das Terroir so toll ist und bla bla. Aber eigentlich wäre es ja spannender, dass du sagst, irgendwann kannst du das wirklich einmal kosten und kannst sagen, ja passt, das muss Loche sur Ours sein. Das war halt der.
Wäre natürlich cool, genau. Wenn du mehr Vergleichswerte hast.
Richtig. Mhm. Weil das wird halt nie passieren, wenn es nur einer macht, weil.
Ja.
Dafür wird die Menge nie groß genug sein und was auch immer. Und deswegen hat er gesagt, das war schon spannend, so als Negos-Projekt irgendwo, die halt zu pushen, gemeinsam was zu machen, aber mal schauen, wie genau. Also so richtig durchdekliniert, glaube ich, ist das noch nicht, sondern das war nur mal so, wäre irgendwie cool. Er findet es halt einfach schade, dass halt so viel bei einer immer noch, weil das ist halt 99% landet immer noch in irgendwelche großen Champagnerhäusern, ja. Große Cuvées, wo das keiner mehr nachvollziehen kann, logischerweise, ja. Wo es halt Millionen Flaschen gibt und das geht einfach jetzt ein bisschen am Arsch. Also das ist so ein bisschen, glaube ich, auch die Aufarbeitung der eigenen Geschichte, dass er das eigentlich anderen auch
wie andere helfen.
Möglich machen will oder halt die pushen will, dass sie es machen. Ja, ja, voll. Genau, und das ist so der langfristige Plan. Also
sehr
mal schauen, was dann da kommt. Ja, auf jeden Fall sehr idealistisch und schon viel Ideen, viel Power dahinter. Also da wird noch einiges passieren. Bin jetzt auch sehr gespannt, wie sich der zweite Jahrgang dann einmal tut, weil das jetzt gerade am Markt kommt. Das heißt, das wäre dann eh zum Vergleichen auch spannend.
Absolut.
Ich habe natürlich auch nichts mehr als 21, ne, weil ich meine, das ist halt Schaumwein, wie immer als erstes leer.
Naja.
Aber 22 kommt und dann müssen wir sich das auch wieder mal anschauen.
Auf jeden Fall. Sehr gut. Vielen Dank für diese Sprudelfolge. Also Champagnerfolgen, was ist das? Nehme ich immer.
Naja.
Ich immer sehr drüber.
Ist halt immer leiwand. Haben wir eh viel zu wenig. Deswegen haben wir gedacht, können wir wieder mal eine Sprudel Folge einstreuen.
Richtig so, richtig so. Jetzt haben wir sehr viele Rotweinfolgen gehabt. Jetzt können wir wieder ein bisschen einen Sprudel dazwischen einstreuen.
Damit uns das wieder selber aufweckt, genau.
Ja, ist quasi unser Drink für heute da in einem Podcast verpackt. Mm. Wer hätte das gedacht?
Extrem überraschend.
Danke auf jeden Fall dafür. Und damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Wir freuen uns immer sehr über Feedback und Weinvorschläge von euch. Schickt uns die gerne an kedi@weinfuerwein.at oder michael@weinfuerwein.at. Schickt mir gerne Champagner-Tipps, Leute. Ich habe einige im Petto, aber es ist immer ein bisschen schwieriger, die Leute zu erreichen. Da muss man ja 5 bis 10 gleichzeitig schreiben.
Es und ist natürlich nicht einfach. Ich habe sehr diskutieren müssen mit Billy, dass es überhaupt macht, weil er halt gesagt hat, sein Englisch ist halt scheiße.
Ja, ja.
Und ich habe gesagt, ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Mhm. Und dann mit viel Überzeugungsarbeit so. Und habe ihm halt die Fragen vorher geschickt und so, damit er ein bisschen das Gefühl hat, okay, er weiß schon, was geht und er kann sich ein bisschen vorbereiten. Und am Schluss haben wir es dann einfach so gemacht, dass er halt während dem Gespräch quasi, wenn ihm was nicht eingefallen ist, hat er es halt schnell gegoogelt. Mein Gott.
Ja, ist ja wurscht.
Also, ist ja scheißegal, das dauert 10 Sekunden, das absolut. Ist egal.
Und es ist unser Job, zu versuchen, das zu verstehen und fertig.
Ja, ja, richtig. Irgendwie geht's schon.
Ja, absolut. Also gerne her mit den Champagner-Tipps. Ich nehme die immer. Weintipps bitte nicht an uns beide gleichzeitig senden, ansonsten ist das Ganze ja keine Überraschung mehr. Folgt uns gerne auf Spotify und auf Apple Podcast. Wir freuen uns sehr über Bewertungen auf die Plattformen, auch auf YouTube. Auf Instagram findet ihr uns unter @weinfuerwein. Dort und auf unserer Website weinfuerwein.at bereiten wir euch immer eine Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen und Co. vor. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.